Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt
werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Schön. Heute geht es um Jesus Christus. Das sind im Katechismus die Punkte 422 bis 682. Wenn jemand nachlesen will, wenn ich hier das Richtige sage. Und das passt eigentlich ganz genau zu dem, worauf wir uns gerade vorbereiten, nämlich die Feier der österlichen Geheimnisse, wo sich alles entscheidet. Da ist es gut, sich Gedanken darüber zu machen, wer dieser Jesus Christus ist. Das ewige Wort, was Menschwerdung bedeutet, was das Leben und das Wirken Jesu für uns heute bedeuten und worin eigentlich die Erlösung besteht, die wir jetzt zu Ostern feiern werden. Also wer ist Jesus Christus? Das ist die zentrale Frage unseres Glaubens, nämlich die Frage, die alles entscheidet. Wenn man darauf eine Antwort geben kann, theologisch, aber genauso auch für sich persönlich, wer ist Jesus für mich, dann hat man die Frage des Glaubens entschieden. Und das ist kennzeichnend, dass die Kirche lange Zeit gerungen hat mit dieser Frage. Immer zwischen zwei Polen, das steht ja genau beschrieben, es hin und her gegangen ist. Wie kann man Jesus sehen? Ist er Mensch oder ist er Gott? Oder wie weit ist diese Menschwerdung gegangen? Was bedeutet das eigentlich? Und es hat mehrere Jahrhunderte gedauert, bis man sozusagen alle Fragen dann auch wirklich beantwortet hat. Oft sozusagen erst eine Sprache dafür finden musste, um über Jesus Christus zu sprechen. Wichtig ist, dass von Anfang an die Verkündigung der Apostel darin gestanden hat, Jesus Christus zu verkünden. Nämlich seine Person, nicht allein seine Lehre oder als Lebensweisheit oder die Gebote, an die man sich jetzt halten muss. Christentum war immer die Annahme Jesu Christi, das Eintreten in seine Nachfolge, eine Beziehung mit ihm zu haben. Der Glaube ist nicht das Annehmen von Glaubenswahrheiten oder bestimmten Gesetzen, sondern eine Beziehung, die man hat mit Jesus Christus. Der Katechismus beschreibt das Wesen Jesu, indem er zuerst einmal einfach seinen Namen beschreibt. Was bedeutet Jesus? Wir wissen, dass bei der Verkündigung gesagt worden ist, dass dieses Kind den Namen Jesus bekommen soll. Und Jesus bedeutet Gott rettet, übersetzt. Das war ein damals durchaus gebräuchlicher Name auch, und trotzdem ist in diesem Namen ausgedrückt, wer dieses Kind ist, etwas, was in der biblischen Kontext, in der Sprache der Bibel ja immer so ist, dass der Name mehr ist als nur die Bezeichnung, sondern das Wesen einer Person ausdrückt. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Gott sich schon gezeigt hat im Alten Testament, dann wird man merken, dass das immer mehr die Hinführung war zu dem, was in der Menschwerdung da geschehen ist. Gott hat sich vorher auch schon gezeigt. Abraham hat Gott erkannt, hat mit ihm einen Bund geschlossen, ist auf ihn eingegangen, ist ihm gefolgt. Gott hat seinen Namen offenbart, die Mose, im brennenden Dornbusch. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Das ist der Name Gottes. Das wird später wieder von Bedeutung sein für die, die wir heute hören werden. Und Gott rettet, das war eine Erfahrung, die Israel gemacht hat mit ihrem Gott, mit seinem Gott. Dass Gott das Volk gerettet hat aus dem Sklavenhaus Ägyptens, herausgeführt hat. Das war es ja, was das Volk Israel zu Passia, für Pessachmal, gefeiert hat. Der Zeitpunkt, wo Jesus die Eucharistie eingesetzt hat. Nicht nur aus der Sklaverei, sozusagen, die nur Arbeit bedeutet, sondern auch aus der Sklaverei der Sünde wurde Israel gerettet. Gott war gegenwärtig im Denken des Volkes Israel und der Ort der Begegnung mit ihrem Gott, das war der Tempel. Der Tempel hat eine unglaubliche Bedeutung für den Glauben des Volkes Israel. Der Tempel war sozusagen der Wohnsitz Gottes. Gott hat sich dort niedergelassen. Dort konnte er, und das ist ja das Wesentliche, angesprochen werden. Also mit sehr großer Ehrfurcht. Einmal im Jahr nur ist der Hohepriester ins Allerheiligste eingetreten, an Yom Kippur, den Versöhnungstag, hat dreimal den unaussprechlichen Gottesnamen ausgesprochen. Den Namen, den sonst niemand nennt, das Ehrfurcht. Aber Gott war ansprechbar für sein Volk. Die Begegnung war möglich. Durch den Namen Jesu sind wir gerettet, heißt das einmal. Und tatsächlich ist es Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens. Christentum ohne Jesus ist einfach nicht möglich. Das scheint eine Binsenweisheit zu sein, aber interessanterweise hat man immer wieder den Eindruck, als ob Christus auswechselbar wäre, wenn manches Mal in dieser Weise über den Glauben gesprochen wird. Nur durch Jesus Christus kann unser Glaube bestehen. Deswegen ist es die Schlussformel all unserer Gebete, im liturgischen Gebet, darauf bitten wir durch Jesus Christus. Das ist vielleicht schon sehr gewohnt, dass wir gar nicht mehr merken, was da eigentlich gebetet wird. Wir beten durch Jesus Christus. Das ist unser Gebet. Wenn wir die Grüße heißt Maria beten, da wird die Mutter Gottes angesprochen, aber es zielt hin auf das Zentrum, auf Jesus. Der Name Jesu kommt im Zentrum dieses Gebetes vor. In der Ostkirche gibt es das sogenannte Herzensgebet. Das heißt, man hat dort das Bestreben, unablässig zu beten. Man möchte lernen, ohne Unterlass zu beten. Egal, was man tut. Und das funktioniert, indem man immer wieder denselben Satz wiederholt, egal welche Verrichtung man gerade hat, sozusagen im Hinterkopf läuft der ständig ab, um ständig zu beten. Und dieser Satz lautet: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir Sünder. Und immer wieder entdeckt man, dass sozusagen die Begegnung mit Jesus das Eigentliche, das Entscheidende ist. Eine von vielen Erlebnissen, die ich gehabt habe von einem Menschen, dem ich die Krankensalbung spenden konnte, der eigentlich nicht mehr ansprechbar war, wo die Verwandten mir gesagt haben, der kriegt eh nichts mehr mit und gar nicht, war er sowieso nie, aber machen wir halt. Der schon mehrere Tage nicht mehr gesprochen hat und dann empfängt er die Krankensalbung, setzt sich in sein Bett auf, die mal geschaut, und sagt nichts anderes als Jesus, Jesus, Jesus. Alles gesagt gewesen. Ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis, für mich, aber auch für die Verwandten, die das miterlebt haben. Damit war alles gesagt. Der hat zu Jesus gefunden. Also, dieser Name Jesu beinhaltet alles, weil es Jesus anzusprechen bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu haben. Im Namen Jesu Christi sind wir gerettet. Christus, der zweite Titel, den Jesus hat sozusagen, wir verwenden es bisschen wie ein Nachnamen, aber es ist ein Titel. Christus heißt der Messias, der Gesalbte. Und das war der, auf den das Volk Israel gewartet hat. Gesalbt wurden im Alten Testament Priester, Könige und Propheten. Christus ist der Priester, König und Prophet. Priester ist jemand, der die Verbindung zu Gott herstellt, ganz allgemein gesprochen. Niemand macht es wirklicher als der Sohn Gottes, Gott der Mensch geworden ist. Christus ist ein König, der herrscht, der die richtige Ordnung herstellt. Niemand ist ein gerechter König als Christus. Und ein Prophet ist jemand, der auf die Wahrheit hinweist, der die Wahrheit verkündet, ob gelegen oder ungelegen. Dafür gibt es viele Beispiele im Alten Testament von sehr beeindruckenden prophetischen Gestalten. Und niemand hat die Wahrheit vollkommener verkündet als Jesus Christus. Aber ganz anders, als man sich vielleicht erwartet hat, wo man sich gedacht hat, wenn es der Priester, König und Prophet kommt, na dann ist ja klar, was passiert. Nicht? Der Priester wird den Tempelgottesdienst leiten, der König wird uns regieren, uns gegen unsere Feinde schützen, ganz weltlich gedacht, und der Prophet wird auftreten und so mächtig sein, dass sozusagen nicht mehr gegen ihn anzukommen ist. Christus ist Priester, König und Prophet, am meisten erweist sich das vom Kreuz herauf. Christus, der gekreuzigt wird, bringt ein Opfer dar. Das ist ein priesterliches Wirken. Er selbst ist das Opfer. Da muss man immer ein bisschen im Hinterkopf haben, was im Tempel geschehen ist, was für die Menschen damals völlig klar ist, was uns, weil wir Christen in der christlichen Umgebung schon aufgewachsen ist, gar nicht mehr so bewusst ist. dass man Gott Opfer dargebracht hat, um ihn zu ehren, um ihm zu zeigen, du bist es uns wert, das erstgeborene Lamm aus der Herde oder sonst etwas, oder ein wertvolles Rind für dich zu opfern, als Brandopfer darzubringen, nicht? Christus ist ein Opfer von unüberbietbarem Wert. Er selbst ist ein ganz reines Opfer. Er bringt sich selbst da am Kreuz. Das ist priesterliches Wirken. Ganz anders als die Menschen, was sie erwartet hätten. Er ist ein König und er herrscht, aber er herrscht vom Kreuz herab. Ganz anders als die Menschen sich erwartet hätten. Aber durch die Vorsehung steht sogar drauf. Jesus von Nazareth, König der Juden, was den Pharisäern an Dorn im Auge war, dass so etwas dort steht, aber deswegen wird es im Evangelium sicher auch berichtet aus diesem Grund, wo sozusagen deutlich wird, wer Jesus wirklich ist. Er ist der König und seine Macht besteht in seiner Liebe, in seiner Ohnmacht, die er für uns erleidet. Und er ist wirklich ein Prophet. Er verkündet die Wahrheit, sicherlich in seinem Predigtwirken, in seiner Verkündigung, wie er herumgezogen ist, aber am deutlichsten wird die Wahrheit, die Jesus verkündet, ganz sicher dann, wenn er am Kreuz hängt. Wenn Gott sich zeigt, wie er ist, als jemand, der bis zum Letzten geht, sich vollkommen verschenkt, die Liebe vollkommen liebt. Jesus wird bezeichnet, und ist es natürlich, als eingeborener Sohn. Und um das jetzt auch wieder in den richtigen Zusammenhang zu stellen, weiß man, dass im Alten Testament immer wieder von Söhnen Gottes die Rede ist. Beispielsweise werden die Engel als Söhne Gottes bezeichnet. Das auserwählte Volk, das Volk Israel, als Sohn Gottes, die Kinder Gottes, die Könige, speziell, nicht, das war so ein Königstitel, das ist ein Sohn Gottes. Das hat alles gegeben. Man hat es immer so gedacht, wie jemand, der von Gott adoptiert worden ist, als Sohn der Stadt angenommen worden ist, um besonders hervorzuheben. Und Christus haben viele am Anfang auch so verstanden. Er ist eben auch so einer, der von Gott hervorgehoben ist, als besonderer Mensch angenommen worden ist. Wie es wirklich ist, erweist sich dann, als Christus seine Jünger, die ihn kennengelernt haben, die die junge Kirche ausmachen, die dazu berufen sind, die Verkündigung dann fortzusetzen, als Jesus diese Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Das war bei Caesarea Philippi, die in Israel waren, sind vor diesem schönen großen Felsen gestanden, haben das Evangelium dort gelesen. Für wen halten die Leute den Menschensohn? Und da kommen genau diese Antworten. Also einer der Propheten wahrscheinlich, einer der Prophet, nicht? Dann kommt die entscheidende Frage, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und das ist ja bezeichnet, dass dann Petrus, stellvertretend für die anderen auch, die Antwort gibt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Fleisch und Blut haben wir es offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist die Verkündigung der Kirche. Jesus ist der Sohn Gottes. Das war die Verkündigung, das war das, wir haben es jetzt heute gerade in dem Evangelium gehört, wo es gegen Ostern geht, gegen die Entscheidung. Das war das, was bei den Menschen Anstoß erregt hat. Dass Jesus sich als Sohn Gottes bezeichnet. Nämlich, sie haben dann bald begriffen, heute ist im Evangelium vollkommen, er macht sich ja Gott gleich. Er nimmt das nicht als einen Ehrentitel, wie das halt schon die Könige gehabt haben oder so. Sondern er glaubt wirklich, dass er das Sohn Gottes ist. Er vergibt die Sünden, nicht? Er glaubt, in Vollmacht sprechen zu können, in göttlicher Vollmacht. Er nimmt sich da Dinge heraus, die nur Gott zustehen. Das war völlig klar, dass es darum geht, dass Jesus sich wirklich als Sohn Gottes sieht. Nicht nur als adoptierter Sohn, sondern der eingeborene Sohn, Gott der Mensch geworden ist. Als Christus vom Hohen Rat gefragt wird, um sozusagen die Anklage auf den Punkt zu bringen, um den Sack zumachen zu können, damit Jesus verurteilt werden kann, wird Jesus gefragt, bist du also der Sohn Gottes? Und die Antwort, die Jesus gibt, ist, ich bin es. Woraufhin der Chor bis in die Wand zerreißt, weil für ihn war es eine Gotteslästerung, nicht nur, dass Christus so eine Behauptung aufstellt, Christus verwendet, um diese Behauptung auszustellen, den Gottesnamen, der nicht ausgesprochen wird. Ich bin. Das war völlig klar, was Jesus meint. Ich bin der ich bin. Ich bin Gott. Das war für die, die nicht zum Glauben an Jesus gekommen sind, eine Unerhörtheit. Ja? Wie kann man so etwas behaupten? Christus wird oft auch als der Herr bezeichnet. Und in unserem Sprachgebrauch kommt Herr immer wieder vor. Aber auch das ist in Wirklichkeit nicht anders als der Anspruch, dass Jesus Gott ist. Dazu muss man wissen, dass in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, die ja schon aus vorbildlicher Zeit stammt, die auch oft schon im Gebrauch war, also als gelesen worden ist von Juden, als die Griechisch konnten, teilweise vielleicht sogar besser als Hebräisch teilweise, dass in dieser Septuaginta aus Ehrfurcht, um den Gottesnamen nicht auszusprechen, immer der Name Gottes ersetzt worden ist durch Kyrios, also Herr. Also der Herr ist niemand anderer als Gott. Und wenn die Verkündigung der jungen Kirche gelautet hat, Christus ist der Herr, war auch klar, was gemeint war. Das ist in Wirklichkeit das Programm des christlichen Lebens. Christus ist der Herr. Das heißt nämlich nicht nur, dass ich anerkenne, Christus ist Gott, das weiß auch der Teufel, dass Christus Gott ist, das ärgert ihn ja. Aber Christus ist der Herr, bedeutet ja mehr für mich. Bedeutet ja, dass ich ihn als den Herrn meines Lebens angenommen habe. Dass ich ihn bestimmen lasse, dass ich ihm folgen will, dass ich ihm nachfolgen will. Dass ich mich an das halten will, was Jesus sagt. Er ist der Herr meines Lebens. Der Sohn Gottes, das ewige Wort, wie es genannt wird, hat es schon vorher gegeben, vor der Menschheit. Christus ist ja nicht erst entstanden, in dem Moment, wo er auf die Welt gekommen ist, oder im Schoß Mariens empfangen worden ist. Das ewige Wort, die zweite göttliche Person, die gibt es. So ist Gott, haben wir letztes Mal uns angeschaut. Der dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Wort, so wird Christus deswegen so genannt, weil in einem Wort alles ausgedrückt wird, oder so ist es gedacht, dass der Vater sich in einem Wort ganz ausdrückt, alles was er ist und hat, spricht er in einem Wort aus, also das Wort des Christus. Deswegen auch wichtig, aber darüber haben wir letztes Mal schon gesprochen, weil Logos, Wort, in der griechischen Philosophie ein bedeutender Begriff war, der genau das ausdrückt, das was allem Sinn gibt, der innerste Sinn aller Sachen. Logos, der aus dem Chaos, den Kosmos macht, das Geordnete. Dieses Wort ist Fleisch geworden. Warum? War es notwendig, dass Gott Mensch wird? Hätte Gott uns nicht auch weiterhin so begegnen können wie dem Volk Israel, dass wir ihn hören können, dass wir seine Gebote erfahren? Warum ist Gott Mensch geworden? Zum ersten Mal, Gott selber wollte uns Vorbild sein. Und natürlich tun wir uns als Menschen schwer, Gott als Vorbild zu nehmen. Wir sind Menschen, wir sind Gott, das ist so ein Unterschied. Gott ist Mensch geworden, damit wir sozusagen in einem menschlichen Leben, das Jesus Christus geführt hat, sehen können, wer Gott ist. Damit es für uns erfahrbar ist. Das Zweite, Gott wollte Mensch werden, damit wir göttlich werden können. Das scheint uns am Anfang eigentlich nur überheblich. Ist das nicht genau die Ursünde, dass die Menschen werden wollten wie Gott? Wenn man es von sich aus erreichen will, wie es immer wieder Bestrebungen gegeben hat, glaube ich, kann das von mir heraus, Gott zu werden, dann ist es überheblich, dann ist es sündhaft. Aber Gott bietet uns das an. Er wird einer von uns, uns mit hineinzunehmen in sein eigenes Leben. Es gibt bei der Heiligen Messe, bei der Gabenbereitung, ein Gebet, das der Priester leise spricht, wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet, wenn ein Tropfen Wasser in den Wein hineingetröpfelt wird, wie sich das Wasser mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasst uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. So wie das Wasser sich im Wein sozusagen auflöst, Wein wird, wenn man so will, und es nachher nicht mehr feststellbar ist, wo der Tropfen Wasser hingekommen ist, so kann es uns gehen, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Denn mit hineingenommen ist eine Gottheit. Er ist Mensch geworden, damit wir göttlich werden können. Das Wort ist Fleisch geworden, heißt es. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Ich werde gleich dazu kommen, wogegen sozusagen die Kirche immer wieder kämpfen musste gegen die Heresie. Nämlich, dass Gott wirklich eingetreten ist in die Materie, in unsere Zeit, in unser echtes Menschsein. Er hat einen Leib gehabt, einen menschlichen Leib. Er ist Teil der Geschichte. Das ist ein ganz ein wesentlicher Schritt, ohne den man die Menschheit noch nie verstehen kann, wenn man nämlich glauben würde, dass Gott sozusagen nur uns gestreift hätte oder nur scheinbar eingreift in unsere Geschichte. Nein, Jesus Christus ist eine historische Person, die zu einem bestimmten Zeitpunkt, einem bestimmten Ort ein irdisches Leben geführt hat und wirklich eingetreten ist in unsere Welt, voll und ganz. Später noch genau, was das alles bedeutet. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Darum musste die Kirche viele Jahrhunderte ringen, weil es immer wieder Überlegungen gegeben hat, wie das sein könnte. Könnte also sein, dass zum Beispiel Jesus Christus halb Mensch, halb Gott ist. Das ist eine heidnische Vorstellung. Da kommen wir halb Götter, nicht? Vater ist Gott, die Mutter ist ein Mensch. Das war halt das, was man aus der griechischen Mythologie kennt. Ja, könnte so sein, nicht? Das ist natürlich, wird der Menschheit und Gottes nicht gerecht. Oder wenn man sagen, na gut, die beiden Naturen, Jesu, göttlicher Mensch, sind vielleicht vermischt. Das ist halt so eine Mixtur geworden, nicht? Auch das wird der Menschheit und Gottes nicht gerecht. Die erste große Häresie, gegen die schon die Apostel kämpfen mussten, war die sogenannte Gnosis. Und die hat es in der Kirche gegeben bis heute. Heute nennt man es nicht mehr Gnosis, sondern Esoterik. Genau dasselbe Blutbad. Und die Gnosis hat eigentlich behauptet, dass Gott nicht wirklich Mensch geworden ist. Christus ist nicht wirklich Mensch. Das ist, erscheint nur so, weil das geht ja nicht, dass Gott sich so uns gleich macht. Sonst wäre er nicht mehr Gott. Das war unvorstellbar. Weil das sozusagen Gott gar nicht kann. Dagegen hat schon Johannes angeschrieben, der Evangelist Johannes, indem er eben es derartig ins Wort gebracht hat, er ist in Fleisch gekommen. Das Wort ist Fleisch geworden. Fleisch war ein Begriff, der gar nicht positiv besetzt war. Das Fleisch, das war sozusagen das, was uns festhält auf der Erde. Aber genau dieses Fleisch hat Christus eben angenommen. Die zweite große Häresie, gegen die Kirche viele Jahrhunderte kämpfen musste, war der sogenannte Arianismus. Das kann man heute gar nicht mehr glauben, dass eigentlich ein Großteil der Kirche schon davon betroffen war. Der Arianismus sagt, dass Christus, jetzt die andere Seite, die andere Version sozusagen, ein besonderer Mensch war, aber nicht wirklich Gott. Gott hat ihn sozusagen erwählt und so weiter, ist schon ein besonderer Mensch, aber so wirklich Gott ist er nicht. Dagegen hat das Konzil von Nicea, das war im Jahr 325, wo unser Glaubensbekenntnis formuliert worden ist, der erste große Teil, gesagt, er ist gezeugt, nicht geschaffen. Damit wird das so ausgedrückt. Christus ist kein Geschöpf Gottes. Das würde ja heißen, dass der Vater irgendwann einmal in der Geschichte ein neues Wesen erschaffen hätte in Jesus Christus und es ihm vorher nicht gegeben hat. Aber das stimmt nicht. Das ewige Wort ist eben ewig. So ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Vor aller Zeit, immer schon. Hat nie begonnen. Auch wenn der Sohn vom Vater ausgeht, also gezeugt wird von ihm, alles was er ist und hat, als auch vom Vater ausgesprochenes Wort, sozusagen vom Vater geschenkt bekommen hat, so hat das nie begonnen. Es war kein Schöpfungsakt, sondern das ist ein Wesen, der vom Vater geschenkt ist. Die dritte große Häresie, gegen die Kirche kämpfen musste, war der Nestorianismus, dass Christus eben ein Mensch ist, im Prinzip sehr ähnlich, der halt mit Gott verbunden war, auf besondere Art und Weise. Aber man kann ja nicht sagen, dass Gott selbst sich sozusagen ganz in einem Menschen wiederfindet. Dagegen hat das Konzil von Ephesus 431, das ist im Prinzip noch immer dieselbe Frage, um die es geht, eine sehr interessante Antwort gegeben, nämlich indem es eine Aussage über Maria getroffen hat. Und das er bezeichnet, wenn man die Rolle Mariens im Heilsplan Gottes richtig bewerten will. Um Jesus richtig kennenzulernen, hat man gesagt, über Maria können wir Folgendes sagen, sie ist Gottesgebärerin. Sie hat tatsächlich Gott auf die Welt gebracht. In Jesus Christus hat Gott und Mensch dasselbe Subjekt, wie das auch genannt wird. Also, es ist dieselbe Person. Schließlich die Monophysiten, die haben geglaubt, dass es nur eine Natur gibt in Jesus, nämlich die göttliche. Und die menschliche Natur, die hat es nicht wirklich gegeben. Das war also scheinbare Gegensatz, da ging das Konzil von Chalcedon 451 formuliert, da ist wahrer Mensch und wahrer Gott beides. Unverwischt und ungetrennt. Und dann hat man gesagt, na gut, dann sind es halt zwei Personen, die mir gewahrt ist. Er hat sich sozusagen, haben sich zwei Personen in einem Leib wiedergefunden. Dagegen hat das zweite Konzil von Konstantinopel 553 gesagt, nein, so ist auch nicht. Wir sehen, wie schwierig das für die Menschen ist, weil man das für derartig unglaublich hält, dass Gott so weit geht. Kann Gott wirklich Mensch werden? Und das darf alles mit sich geschehen lassen, was da geschehen ist. Also jetzt müssen wir uns überlegen, wie ist das wirklich? Was sagt die Kirche darüber, wie Gott Mensch geworden ist? Wie kann das funktionieren? Es ist nicht so, dass das Wort Gottes, also das ewige Wort, die zweite göttliche Person, sozusagen Mensch geworden ist, indem ein Mensch da ist, Jesus Christus, und der hat als Erkenntnis und als Wissen und als Seele eben diese göttliche Person. So stellt man sich das eigentlich kindlich vor, nicht? Also Jesus hat ja alles gewusst, nicht? Der hat ja der beste Sohn und tut halt so, als ob er lernen müsste. Ne? Und tut halt so, als ob er leiden würde. Und tut halt so, als ob er jetzt Angst hätte. Ja? Das stimmt nicht. Christus ist ganz Mensch. Deswegen kann man zum Beispiel lesen, wenn der 12-jährige Jesus im Tempel gefunden wird, dass er wieder zurückgeht und er nahm zu an Weisheit. Wie kann das sein? Wie kann Gott an Weisheit zunehmen? Jesus ist wirklich ganz Mensch. Jesus musste als Mensch sprechen lernen, lesen und schreiben lernen. Das hat die Mutter Gottes alles beigebracht. Hat als Mensch Erkenntnis zugewonnen. Man kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie dass die menschliche Erkenntnis Jesu, der natürlich ganz geprägt war von seiner göttlichen Natur, wie das auch bei Menschen ist, natürlich nicht so vollkommen wie bei Jesus, die ganz mit Gott verbunden sind. Ganz heilige Menschen. Von denen weiß man oft, dass sie beispielsweise in die Herzen der Menschen schauen können. Dass sie sofort begreifen, worum es eigentlich geht. Als Menschen, nicht? Dass sie aber als Menschen sozusagen, weil das kommt von ihrer Verbindung mit Gott. Und in Christus, der natürlich selbst Gott ist, wird es auch so gewesen sein. Er hat gelernt, er hat sich mit dem beschäftigen müssen, aber als ein Mensch, der sozusagen alle menschlichen Fähigkeiten sozusagen in Vollkommenheit übt. So war es vielleicht auch ein Streit, wenn es Christus etwas will, ob es zwei Willen oder einen Willen in Jesus gibt. Da hat man gesagt, nein, es gibt zwei Willen, einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen, aber die stimmen vollständig überein. Ja, wieder bei Menschen kann es auch sein, das beste Beispiel ist die Mutter Gottes, ist natürlich ganz Mensch, ja, aber hat nie etwas anderes gewollt, als das, was Gott von ihr will. Und konnte das wirklich auch begreifen oder erfüllen, weil es derartig mit Gott verbunden ist. In Jesus Christus auch gibt es den göttlichen Willen und den menschlichen Willen, aber die stimmen vollständig überein. Und da war dann auch interessant, wenn man sozusagen zurückblickend schaut, wenn man viele Fragen, die man vielleicht persönlich oft hat, auch dadurch beantwortet werden, was oft sehr, sehr dramatisch in der Kirchengeschichte sozusagen gestritten worden ist, war dann ein Punkt, ob man jetzt Bilder haben darf von Gott. Und das ist doch verboten, nicht? Es gibt doch ein Gebot, man soll kein Bild von Gott machen. Wir sind Götzendiener, weil gerade im Osten war das dann sehr verbreitet, dass man viele Bilder gehabt hat in den Kirchen. Und da hat es Bilderstürmer gegeben, bis heute gibt es danach Ausläufer davon. Und wieder war ich die Lösung etwas sehr Logisches und etwas, was sehr erhellend ist. Denn wir dürfen uns Bilder von Gott machen, weil Gott selber ist uns ja erschienen mit einem Gesicht. Ist der, auch wenn man es überlegt, wie hat Jesus wirklich ausgeschaut und das wirklich so wie ein Kato von Turin oder nicht, aber das ist zweitrangig. Aber Gott hat sich für uns wirklich erkennbar gemacht. Wir dürfen natürlich abbilden, nicht? Jesus Christus. Das geht bis hin zu einer relativ jungen Entwicklung in der Kirchengeschichte, nämlich der Heils-Jesu-Verehrung, wo betont wird, dass Jesus ja ein menschliches Herz gehabt hat und uns auch mit einem menschlichen Herzen liebt. Und das ist deswegen so wichtig, wenn dann Jesus uns mit dem jüngsten Herzen liebt, in dieser vollkommen göttlichen Art und Weise, dass für uns natürlich das Vorbild ist, wie wir göttlich werden können, wenn wir so ein Herz bekommen wie Jesus. Binde unser Herz nach deinem Herzen, geht man von der Herz Jesu gebeten, dass man dann glaubt, dass Jesus uns wirklich nahe gekommen ist, dass wir es ihm nachmachen können. Jesus ist empfangen worden durch den Heiligen Geist, geboren von Jungfrau Maria, sagt das Glaubensbekenntnis. Und ein bisschen ist das schon angeklungen, die Mutter Gottes spielt natürlich eine unglaubliche Rolle in diesem Geschehen. Das war deswegen möglich, weil ein Mensch da war, der bereit war, sich vollständig an Gott hinzuschenken. Sich ganz seinem Willen zu fügen. Und deswegen in der Lage war, Jesus wirklich aufzunehmen. Der heilige Philipp Neri, der die Mutter Gottes sehr verehrt hat, wie uns alle Heiligen, der hat gesagt, es gibt eine Sache, die kann man über die Mutter Gottes sagen, das ist sozusagen die schönste Beschreibung Mariens, wenn es zwei Bezeichnungen gibt, Jungfrau und Mutter. Weil dieses jungfräuliche Leben ist natürlich ein Leben, wenn es jetzt in dieser Hingabe gelebt wird, dass das Ziel hat, sich ganz ungeteilt auf Gott auszurichten. Und das mütterliche Leben ist ein Leben, das bereit ist, Leben weiterzugeben, in die Welt zu bringen. Die Mutter Gottes hat beide diese Berufungen. Und deswegen war es sozusagen das Eingangstor für Jesus in diese Welt. Die Kirche glaubt ja, dass Maria unbefleckt empfangen ist. Wie oft von unbefleckt Empfängnis die Rede ist, meinen manche Leute, das ist gemeint, dass sie es schon vorher empfangen hat. Das ist nicht damit gemeint. Sondern die unbefleckte Empfängnis bedeutet, dass Maria nie von Erbschuld belastet war. Von dem ersten Augenblick ihres Daseins an, wie sie selber empfangen worden ist von ihrer Mutter Anna, dass sie sozusagen schon ein erlöster Christ war, obwohl Jesus noch nicht am Kreuz gestorben ist für uns. Sozusagen im Vorhinein erlöst worden ist und das dann bestätigt hat durch ein Leben, in dem sie nie eine Sünde begangen hat. Damit sozusagen diese Hingabe wirklich vollkommen gelebt werden kann. Sie war sozusagen im Zustand, in dem Eva vor dem Sündenfall war. Nur mit dem Unterschied, dass sie anders als Eva noch nie gesündigt hat. Dieses Jahr, das Maria gesprochen hat, ist dann deswegen der Ursprung der Kirche. Wie sie gefragt worden ist, ob sie bereit ist, dass Jesus durch sie in die Welt kommen kann, hat sie vollständig Ja gesagt, sie mag das Herrn, geschehen nach deinem Wort. Und damit beginnt die Kirche eigentlich. Und gleichzeitig bringt sie Jesus in die Welt, das ist die Aufgabe der Kirche, Jesus in die Welt zu bringen. So ist die Mutter, Jungfrau und Mutter, Mutter Christi und Mutter der Kirche. Wenn man ostkirchliche Ikonen anschaut, wird man entdecken, bei Marien, wenn die Mutter Gottes dargestellt wird, immer drei Sterne. Links und rechts auf Schulter und einen über den Kopf. Und diese drei Sterne haben immer diese Bedeutung, das bedeutet, sie war Jungfrau, vor, während und nach der Geburt. Und das ist interessant, dass das oft so ein Erstaunen hervorruft. Wie kann die Kirche so etwas behaupten, das funktioniert doch nicht und so weiter. Und ist es überhaupt so wichtig, ob Jesus noch Geschwister gehabt hat, und es ist auch von Brüdern und Schwestern Jesu die Rede. Das sind aber, wie an anderer Stelle oft sehr oft genannt, die werden die Eltern dieser Jünger sind. Jakobus zum Beispiel, das Bruder des Herrn bezeichnet. Und seine Mutter hat auch Maria geheißen, aber die andere Maria. Also als Brüder und Schwestern wurde die Cousinage bezeichnet. Aber dass Maria jungfräulich geboren hat, ist eigentlich nichts anderes als ein Hinweis darauf, dass Gott hier die Initiative ergriffen hat. Und dass das auch leiblich zum Ausdruck kommt, weil der Leib eine unglaubliche Bedeutung hat. Und mir hat aber jemand gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, so lustig, dass die Leute sich immer darüber so empören können, wie soll denn das möglich sein, dass Gott Mensch wird, glaube ich. Kein Problem. Das ist unmöglich. Ja. Also genau darum geht es nicht, dass dieses außerordentliche Ereignis, das da geschieht, ja, sozusagen einen Hinweis bekommt, einen Hinweis auf dieses Ereignis. Wenn man jetzt auf Jesus schaut, dann wird man in seinem Leben, wie das so genannt wird, verschiedene Mysterien erkennen können. Mysterien klingt jetzt sehr gut, David. Das sind eigentlich nichts anderes als die Dinge, die Jesus in seinem irdischen Leben getan hat. in unserem Glaubensbekenntnis, nachdem sich der Katechismus ausrichtet und das er sozusagen zu erklären versucht, ist von der Empfängnis an die Geburt und dann schon vom Leiden, Tod und Auferstehung und Himmelfahrt die Rede. Dazwischen hat es ja auch andere Dinge gegeben, nicht? Und da muss man sagen, dass alles und die kleinste Dinge, die scheinbarste Nebensächlichkeit von großer Bedeutung sind. Alles, was das Mensch gewordene Gotteswort getan hat in dieser Welt, ist für uns Menschen von Bedeutung. Und viele Dinge wissen wir gar nicht. Von der ganzen Kindheit Jesu in Nazareth, 30 Jahre, ist fast nicht berichtet in den Evangelien. Ja? Aber alles ist wichtig. Nämlich, weil es, wie es einmal ein Theologe bezeichnet hat, Zuständigkeiten Jesu sind. Das heißt, jeder Zustand, in dem Jesus jemals war, ist für uns exemplarisch. Ein Beispiel, jetzt ein achtjähriges Kind möchte ein guter Christ sein und kann sich denken, Jesus war auch ein achtjähriges Kind. Wie ist Jesus mit seinen Eltern umgegangen? Wie hat er zu Hause sich benommen? Wie hat Jesus versucht zu lernen? Wisst ihr alles nicht, nicht berichtet, ja? Aber man kann sich denken. Ja? Jesus hat alles, was unser menschliches Leben ausmacht, erlebt, gelebt. Und deswegen ist sozusagen, können wir in allem sozusagen uns Christus zum Vorbild nehmen und in allem gleich mit ihm verbunden sein. Dann können wir sozusagen, wenn das achtjährige Kind versucht, gut zu lernen in der Schule, weil Jesus auch gut gelernt hat, kann das achtjährige Kind sagen, bitte Jesus, hilf mir jetzt, mach du das in mir. Ich will das jetzt gut machen, so gut wie du. Komme mit deinem göttlichen Leben auch noch zu Hilfe, damit ich nicht nur ein menschliches Leben lebe, sondern ein göttliches Leben. Ich will die menschlichen Dinge auf derartig vollkommene Weise tun. Also, ich dachte, es geht sich anders ausdrücken, aber was gemeint ist, ist klar, nicht? Jesus war als Kind gehorsam zu den Eltern, zum Beispiel. Er hat, ganz wichtig, das übersieht man oft zu leicht, ja, ein völlig unscheinbares Leben geführt. Wir kennen, weil die Evangelien vor allem davon berichten, die, man nimmt an, 3 Jahre öffentlichen Wirkens Jesu, ein Wunder gewirkt und verkündet, und man streicht über Jesus. 30 Jahre hat Jesus gelebt, so unscheinbar, dass die Leute, als er später wieder nach Nazareth gekommen ist, verwundert waren. Das ist ja Jesus, den kennen wir ja. Das ist wieder jetzt. Ja, das ist ja niemand, das ist ja Nachbarskind. Ja, oder Prophet soll das sein. Ja. So unscheinbar war das Leben. Das ist ein für unser christliches Leben von unglaublicher Bedeutung. Weil wir vielleicht auch oft das Bedürfnis haben, Außergewöhnliches zu erleben. Also wenn ich jetzt Christ bin, wenn ich jetzt heilig werden will, ja, sollte ja jeder wollen, dann muss ja irgendwas Außergewöhnliches geschehen. Da muss man schon wirken, da das Heilige, nicht? Und so muss irgendwas, wovon die Leute reden. Wo? Stimmt nicht. Jesus, der also mit Sicherheit heilig war, 30 Jahre lang, als Zimmermann gearbeitet. Davon dürfen wir ausgehen, nicht? Das Handwerk seines Ziehvaters Josef gelernt, hat zu Hause den Tisch abgedeckt, hat vom Haus aufgekehrt. Ganz normale Dinge. Das ist mir für uns so wichtig, weil wenn ich jetzt einmal vom Haus aufkehre, ich nicht das Gefühl haben darf, naja, jetzt mache ich also etwas Unwichtiges, sondern das ist etwas, was mich Christus ähnlich macht, dem Sohn Gottes. Die ganz alltäglichen Dinge, alles, die Zuständigkeiten Jesu, kann ich sozusagen alle in meinem Leben wiederfinden. Und plötzlich bekommt alles eine unglaubliche Bedeutung und führt mich oder verbindet mich mit Gott. Alltag in der Familie natürlich. Ja, alles das. Dann, wenn Christus erstmal öffentlich auftritt, geschieht das dadurch, dass er von Johannes dem Täufer in Jordan getauft wird. Und da zeigt sich schon etwas, was der Grund der Menschwerdung ist, sozusagen schon zusammengefasst, wenn man so will. Nämlich, wer hat diese Taufe des Johannes empfangen? Das waren die Leute, die öffentlich bekannt haben, dass sie Sünder sind und deswegen eine Vergebung notwendig haben. Zwar nicht die Taufe, die wir empfangen haben, die Taufe des Johannes, sondern eine Bußtaufe, ein Reinigungsritus. Und da sind die Leute hinausgezogen, weil sie von Johannes auch sehr beeindruckt waren, haben sie angestellt und dann wurden sie von Johannes wieder runtergetauft. Und jeder hat sehen können, der hat es notwendig. Nicht? Der bittet um Verzeihung von der Sünden. Und plötzlich stellt sich dort Jesus an. Ja, der ist ganz komisch. Und Johannes sagt ja ganz logisch, du solltest nicht taufen. Ja, ich kann dich jetzt nicht taufen. Ja. Warum tut Jesus das? weil er sich mit uns vollständig solidarisiert. Er, der mir die Sünde begangen hat, solidarisiert sich mit uns, die wir Sünder sind, er unterscheidet nicht mehr. Er sagt, wir, die Menschheit, wir haben Sünden begangen. Ja. Er reiht sich ganz ein. Und was ist ganz wichtig, um Erlösung zu verstehen, nämlich, dass Jesus auch stellvertretend für uns ein Erlösungsopfer darbringen kann. Weil Jesus nicht nur als ein persönliches Opfer darbringt, sondern sagt, wir, die Menschheit, machen das jetzt. Immer nicht mehr so, wir haben die vielen Teile dazu zum Sündenfuhl der Welt. Wir machen das. Ja, später dazu noch Näheres, deswegen formuliert das Paulus so, er ist für uns zur Sünde geworden. Jesus hat das erlebt auch, also die Sünde nicht, er ist nie gesündigt, aber was es bedeutet, versucht zu werden. Er hat es auch deswegen erlebt, um uns auch darin Vorbild sein zu können. Und das kann man natürlich sagen, es ist ja unmöglich, dass Gott sündigt, was er ein Mensch geworden ist. Aber alles, was notwendig ist, an Anstrengung, an Kampf, um einer Versuchung zu widerstehen, das hat Jesus aufgebracht. Das war für ihn genauso mühsam und wahrscheinlich noch viel mühsamer, als für jeden von uns, der gegen eine Versuchung kämpfen muss. Er hat kämpfen müssen. Und ich finde ganz interessant, darüber könnte ich sozusagen noch länger sprechen, aber vielleicht als Anregung für die persönliche Betrachtung, was die Dinge sind, mit denen Jesus versucht werden soll. Nachdem er gefastet hat, Stein in Brot zu verwandeln, also das Irdische, Gott auf die Probe zu stellen, in seinem Gebet, nicht? Schauen wir mal, ob er mich erhört, und schließlich die Macht, endlich alles so machen zu können, wie es ja richtig wäre. Ja? Aber halt mit der Bedingung, dass man den Deutsch dafür anbietet. Und schließlich hat Jesus das ganze Handeln, das sein irdisches Leben ausgemacht hat, dann seiner Kirche anvertraut. Das sieht man auch schon, über die Kirche wird später noch ausführlicher reden, aber auch jetzt ist es wichtig, man kann Jesus nicht verstehen, wenn man nicht dann auf die Kirche dabei beachtet. Denn das, was Jesus tut, das soll lebendig sein in seiner Kirche. Und diese Kirche vertraut den Aposteln mit Petrus an der Spitze an. Und die müssen aber selber Jesus immer besser kennenlernen, die Apostel. Die sind mit ihm unterwegs, um überhaupt drauf zu kommen, wer Jesus ist. Und da gibt es die zwei Brennpunkte. Zuerst einmal die Verklärung, die Jesus am Berg erlebt hat, oder die anderen mit ihm erlebt haben, wo er so eindeutig war, wer dann Jesus ist. Wenn er leuchtend weiß vor den Jüngern erscheint und Mose und Elia mit ihm reden und die Stimme vom Himmel ertönt, ist mein geliebter Sohn. Jetzt hat er sich geoffenbart. Nicht? Jetzt ist klar, er ist das Wort Gottes. Deshalb kann man ihm nicht mehr zeigen. Nicht? Klar, er kann es nicht mehr werden. Deswegen will er Petrus dort drei Rippen bauen: eine für Jesus, eine für Mose und eine für Elia. Und in Wirklichkeit reden Mose und Elia mit ihm über das Leiden, das ihm bevorsteht. Die Offenbarung Gottes, die geschieht vor allem am Kreuz, dort, wo Jesus leidet. Wo er so gar nicht göttlich ausschaut nach außen. Menschlichen Augen überhaupt nicht erkennbar ist, aber für die, die ihn kennen, klar wird, das ist Gott, das ist die Liebe selbst, die nicht mehr, selbst nicht weitergehen kann, als sich selbst zu verschenken. Also die Vollendung geschieht im Leid. Ja. Deswegen heißt es im Glaubensbekenntnis, wo Jesus Christus Glauben, der gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das wird jetzt in der kommenden Woche unser Thema sein. Das werden wir feiern. Das werden wir zu solcher Liturgie dienen. Wollen wir miterleben. Wenn es funktioniert, sollten wir am Karfreitag traurig sein, dass Jesus gestorben ist. Wenn uns die Ostnacht freut, dass er auferstanden ist, sollten wir uns richtig mitnehmen. Ja. Jetzt mal ganz sozusagen trocken. Was ist damals passiert? Warum hat man Jesus getötet? Warum musste er leiden? Der Katechismus äußert sich jetzt sehr, sehr ausführlich über die historischen Umstände und betont, weil die Kirche da sich auch oft sehr undeutlich und teilweise auch falsch, also zumindest in der Verkündigung falsch war, dass es zur Zeit Jesu auch im Judentum verschiedene Strömungen gegeben hat. Wir wissen alle, dass man oft gesagt hat, die Juden sind für den Tod Jesu verantwortlich gewesen. weil sie haben ausgeliefert den Box Pilatus und dort dann weiter differenziert. Natürlich, auch wenn man die Evangelien liest, weiß man, dass es da verschiedene Strömungen gegeben hat. Die Schriftgelehrten, manche von denen haben sich eben durchgesetzt, haben das betrieben. Aber, was ich hier immer schon gesagt habe, das war im Plan Gottes sozusagen. Christus, dass Christus durch uns durch Leid erlöst, das war etwas, was sozusagen die Vorsehung auch, also gewollt ist jetzt vielleicht falsch zu sagen, weil Gott in die Sünde will, aber was eine innere Logik hat, denn Gott ist Mensch geworden, um uns die vollkommene Liebe zu zeigen. Und man kann vielleicht sogar sagen, Gott ist Mensch geworden, damit er leiden kann, um sie verletzlich zu machen. Weil diese Liebe ja noch viel weiter geht, die verletzt wird und trotzdem weiter liebt. Und das hat Christus getan und deswegen hat er uns durch Leiden erlöst und nicht durch einen allmächtigen Gerichtsspruch oder sonst etwas, so, damit hat er erlöst, nicht? Sondern er ist so weit gegangen, dass man weiter nicht mehr gehen kann. Auch Gott kann nicht weitergehen, als sich selbst zu verschenken. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass Christus uns durch Leid erlöst. Die Tragik besteht darin, dass das auserwählte Volk, das sind die Juden damals genauso wie heute, das ist etwas, was nie zurückgenommen worden ist, auch Juden sind heute noch das von Gott auserwählte Volk dazu berufen, dass aus ihnen der Messias hervorgeht, das ist schon geschehen, und sie sozusagen Zeugnis abgeben. Und die Tragik besteht darin, dass er nicht das gesamte Judentum Christus angenommen hat. Mir hat einmal jemand sehr schön gesagt, und das trifft es, finde ich, sehr gut, ein Jude, der Christ wird, der bekehrt sich eigentlich nicht. So wie ein Moslem, der Christ wird. Der ändert seinen Glauben. Ja? Ein Jude, der Christ wird, der bleibt eigentlich, was er ist, und nimmt seinen eigenen Glauben vollständig an, indem er Christus als den Messias erkennt. Das ist wirklich ein Unterschied. Also die Juden haben mit uns eine ganz innige Beziehung. Wie das so unter Brüdern ist, ist, wenn die streiten, ist oft besonders schlimm. Deswegen waren die Konflikte zwischen Juden und Christen durch die Geschichte oft besonders heftig. Vielleicht gerade deswegen, weil man sich so nahe ist. Zwei Freunde können nie so heftig streiten wie zwei Brüder. Es gibt in meiner Geschichte eine schöne Geschichte, also meine Familie ist sehr gut ausgebildet im Streit und tut das, also pflegt das auch sehr. Und durch diese Geschichte von zwei Onkeln, die haben so Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und das haben sich halt zerstritten, das üblich war, und haben sich nicht mehr gesehen, Jahrzehnte. Ja? Und irgendwo treffen sie sich dann neben der Feierlichkeit und kommen miteinander ins Gespräch und tasten sich so heran an den anderen und was machst du jetzt? Ja, wir wohnen jetzt in Portugal, aha, ich mache Wien, das und jenes und den Beruf, aha. Und stellt sich heraus, die haben sich gegenseitig nicht erkannt, weil sie schon so lange nicht gesehen haben. Dann ist da angetastet, jemanden kenne ich davon irgendwoher. Und gleichzeitig haben sie mir gemerkt, das ist mein Bruder. Haben sich beide umgedreht und sich voneinander. Auf jeden Fall Brüder streiten dann richtig. Und das ist vielleicht wirklich auch der Grund, warum Juden und Christen oft so heftig aneinander geraten sind. Der jetzige Papst, Benedikt XVI., hat etwas sehr Interessantes gesagt. Zu der Bezeichnung des jüdischen Volkes, des Volkes Israels, unserer älteren Brüder. Das heißt, eigentlich findet er diesen Ausdruck gar nicht so gut, weil er Juden kränken könnte. Weil die älteren Brüder in der Heilsgeschichte ja auf die sind, die dann leer ausgehen. Bei Jakob und Esau so zum Beispiel. Nicht? Esau war der ältere Bruder, Jakob war der Erbe dann, der Jüdin. Ja, das kommt immer wieder vor. Und wenn es nicht Christen als die. Das heißt, auf ältere Brüder, ja, das klingt das wie ein Vorwurf, also wir haben das Erbe angetreten, nicht? Und jetzt sagt man, kann von Juden ruhig sprechen und von unseren Vätern glauben. Von ihnen kommt unser Glaube. Ja? Das ist ja schön, finde ich. Jesus kommt aber natürlich ganz aus dem Volk Israel und ist nur als Jude verständlich. Deswegen ist es gut für uns auch, uns mit dem jüdischen Glauben zu beschäftigen. Weil es unser Glaube ist, das ist kein anderer Glaube. Jesus bekennt sich auch voll und ganz zu dem Gesetz. Ja, was ja das Judentum ausmacht, dass ein gläubiger Jude ist der, der das Gesetz hält. Nicht um das Gesetz aufzuheben, ist gekommen, sondern um es zu erfüllen. Und wer auch nur den kleinsten Buchstaben des Gesetzes ändert, wird im Himmelreich der kleinste sein, sagt Jesus. Was die Schriftgelehrten aber so empört hat, ist, dass Jesus aufgetreten ist als einer, der eben auch das Gesetz auslegt, so wie sie. Also da kann man lesen, was könnten wir daraus ableiten und so weiter, sondern er ist als der Verkünder des Gesetzes aufgetreten. Und die Leute haben das gemerkt, geredet mit göttlicher Vollmacht. So beschreiben uns die Schriftgelehrten das Gesetz nicht, so wie Jesus darüber redet. Er ist der, von dem das Gesetz kommt, nämlich Gott. Und das ist den Pharisäern klar geworden, zumindest der Anspruch, den Jesus da stellt. Und das hat sie gegen ihn aufgebracht. Das Gesetz kommt von Gott und ist nicht in die Hände der Menschen gelegt. Das gilt bis heute. Ich finde es oft originell, wenn zum Beispiel von der Kirche verlangt wird, das muss man jetzt langsam ändern. Nicht? Das und das gilt nicht mehr. Die Gebote sind nicht der Kirche anvertraut in dem Sinn, dass sie verfügbar sind, dass wir sie ändern können, sondern nur, dass wir sie leben können, dass wir sie ausleben können, dass wir sie immer mehr begreifen können, dass wir nicht selber die Gebote gestalten. Ja? Die sind uns anvertraut als das etwas, was wir bewahren müssen und lebendig halten müssen. Ein wichtiger Beziehung, die Jesus hatte, ist auch die Beziehung zum Tempel. Ich habe schon gesagt, der Tempel war für das Volk Israel der Ort der Gegenwart Gottes. Kein Zufall, dass der 12-jährige Jesus, das ist eine seiner wenigen Episoden aus seiner Kindheit, die wir kennen, im Lukas-Evangelium, dass der 12-jährige Jesus im Tempel ist und dann seine Eltern sagt, musst du nicht gegeben sein, muss was deinem Vater gehört. Der Tempel ist ihm wichtig. Ja? Der einzige Moment, wo man diese viele immer gerne berufen, weil sie selber Zornpinkel sind, die ist auch mal zornig, ein einziges Mal, wie den Tempel gereinigt hat. Wo der Tempel entweiht worden ist, durch die Händler, die gleichzeitig Tempel nicht als Gott waren, als Haus Gottes geehrt haben, sondern ich sage nochmal Geschäfte und viele Leute, das alles. Ja. Das hat Jesus wütend gemacht. Ja. Und wir dürfen davon ausgehen, dass Jesus nicht lieblos wütend war, sondern sicher, um zu zeigen, wie wichtig das ist, hat er diese Emotion sozusagen auch ausgelebt. Ja. Die Menschen haben das auch verstanden. Sie haben ihn angeschaut und gesagt, der Eifer für dein Haus verzerrt mich. Zitat aus dem Alten Testament. Das verstehen wir, was das heißt. Nicht. So wichtig war der Tempel für Jesus. Er hat auch die Tempelsteuer bezahlt. Das ist eine Erzählung aus dem Evangelium, wo Petrus geschickt wird von Jesus, einen Fisch zu fangen. Vier Drachenstücke sind im Mund des Fisches, um für sich und für Petrus die Tempelsteuer zu zahlen. Auch ganz interessant, dass sie gemeinsam diese Tempelsteuer zahlen. Also Jesus hat den Tempel absolut anerkannt. Allerdings, um dann noch zu sagen, dass das, was im Tempel geschieht, in ihm erfüllt. Er selber ist der Tempel Gottes, oder Gott selbst, die Gegenwart Gottes. Er ist Gott, er ist da. Deswegen sagt er auch, dass er diesen Tempel niederreißen wird und in 3 Tagen ihn aufrichten wird. Und die Leute haben nicht verstanden, ja, so und so viele Jahre, 48 Jahre, glaube ich, hat man den Tempel gebaut, oder 47, weiß nicht. Und du willst ihn 3 Tagen wieder aufbauen? Und Jesus sprach auch von sich, von dem Tempel seines Leibes, ja, durch die Auferstehung. Und es wird auch berichtet, dass der Vorhang im Tempel in 2 gerissen ist, als Jesus gestorben ist. Das war der Vorhang, dass er der Heiligste vom Rest des Tempels abgetrennt hat, der Ort, wo nur der Hohepriester hineintreten konnte. Der Ort der Gegenwart Gottes sozusagen, nicht? Da ist zerrissen und 70 nach Christus haben die Römer den Tempel zerstört und deshalb wurde nicht wieder aufgebaut. Das ist alles nicht ohne Bedeutung. Das, was der Tempel für die Juden ausgemacht hat, das ist in Jesus Christus jetzt lebendig. Näher kann uns Gott nicht kommen, als dass er selbst lebendig da ist. Und das ist eine Wirklichkeit für uns. Wir reden ja nicht von einer Idee, sondern von der Person Christi, mit der wir in Verbindung stehen, die lebendig unter uns ist. Wenn Christus Gott ist oder ob Christus Gott ist, das ist die Entscheidung, die wir fällen. Also wir fällen nicht die Entscheidung, sondern das ist die Entscheidung, die wir fällen müssen, ob wir das anerkennen. Ist Christus Gott oder ist er Gotteslästerer? Dazwischen kann es nicht gehen, weil er selbst behauptet es. Dieser Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Ich habe vorher schon erwähnt, das ist im 2. Korintherbrief 5,21. Er ist für uns zur Sünde geworden, schreibt Paulus. Er hat sich vollständig mit uns solidarisiert. Wir, die Menschheit, bringen dem Vater ein Opfer dar, das ihm gebührt. Wir geben die Antwort auf die Liebe des Vaters, die unüberbietbar ist. Wir verschenken uns selbst. Das macht Christus. Ja. Auch als Buße für die Sünden, die er begangen hat. Er trägt die Folgen unserer Sünden, heißt es deswegen. Und damit durchbricht Jesus diesen Teufelskreis, der uns immer tiefer in das Böse hineinzieht. Wenn man beginnt zu sündigen, gegen die Gebote Gottes handelt, oder vielleicht selbst an einem gesündigt wird, und man antwortet wieder mit etwas Bösem darauf, und es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. So hat Christus genau das nicht getan. Es wurde ihm, der es am allerwenigsten und überhaupt nicht verdient hat, die schlimmste Strafe angetan, die größte Verhöhnung. Und er selbst, der alles Recht gehabt hätte, die Menschen dafür zu strafen, hat es über sie ergehen lassen und hat keine andere Antwort gegeben als nur die Liebe. Und damit wird dieser Kreislauf durchbrochen. Und passiert eben Erlösung. Passiert das, dass das Böse nicht mehr Macht über uns hat. Und diese Liebe Christi, die geht in zwei Richtungen sozusagen. Sie geht zu den Menschen. Und Kreuz herab betet Jesus für die, die ihm das angetan haben, für die Bienen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er liebt diese Menschen. Und gleichzeitig geht es in die Richtung Gottes, des Vaters, von dem er sich vollständig verlassen fühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er macht die Hölle durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gottesferne, auch wenn er von Gott nicht entfernt sein kann, erlebt er es, was es bedeutet. Und trotzdem vertraut er sich vollständig Gott an. Vater, deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das kann man immer wieder im Leben der Heiligen dann auch wieder entdecken. Menschen, die Gott überhaupt nicht mehr wahrnehmen können, sich vollständig von ihm verlassen fühlen, aber trotzdem sagen, ganz für dich zu leben. Der Pfarrer von Ars wird berichtet, dass der, als eine Versuchung ganz sicher, oder als eine Prüfung, wie auch immer, gegen Ende seines Lebens, wo er, glaube ich, immer noch etwas, ein paar Stunden pro Tag geschlafen hat und sich von den faulen Kartoffeln ernährt hat und alles gemacht hat, was man irgendwie machen kann für Gott, war er irgendwie der Überzeugung, aber ich komme sicher in die Hölle. Ich bin verdammt, ist halt schon. Ja, das war für ihn eine Sicherheit. Interessant ist die Antwort, die er darauf gefunden hat. Das wird in Ewigkeit fern von Gott sein. Furchtbarer Gedanke, der schlimmste Gedanke, den man überhaupt sich denken kann. Aber solange ich jetzt noch auf der Welt bin, kann ich alles überhaupt machen. Das mache ich. Ja. Und da kann man so viel erkennen, was das bedeutet. Das hat Jesus in ihm bewirkt. Dass man Gott liebt, nicht nur als Gegenleistung, sondern wenn aus Liebe einfach. In Wirklichkeit ist es natürlich immer Gott, der uns als erstes geliebt hat und der in uns das auch bewirkt. Der Gott ist ein Mensch geworden, um in uns solche Liebe hervorzubringen. Das ist die Liebe des Sohnes am Kreuz, die den Vater ganz hinschenkt, auch wenn er den Vater gar nicht mehr wahrnimmt. Dieses Opfer Jesu wird, das ist ähnlich davon, dass Gott nicht so sehr lebendig ist unter uns, gegenwärtig, wenn wir die Heilige Messe feiern. Das ist es, was Jesus beim letzten Abendmahl gemacht hat. Dass er etwas geschaffen hat, etwas eingesetzt hat, ein Sakrament, das uns die Teilnahme an diesem Opfer ermöglicht. Und alles, was Jesus erlebt hat, seine Angst, sein Leid, der Gehorsam, den er geübt hat, das lädt uns ein, daran teilzunehmen. Wenn wir heute Messe feiern, leidet Jesus nicht von neuem. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber vielleicht können wir mit unserem Leid sozusagen mit hineinkommen in die Messe und sagen, im Moment habe ich Angst. Und im Moment ziehe ich mich nicht aus und fühle mich von Gott verlassen. Aber ich möchte dabei nehmen. Und Jesus, ich bin jetzt genauso beim Opfer dabei wie du. Und bitte nimm mich hinein. Und Jesus sagt jedes Mal, ja, wir machen das gemeinsam. Das, was der Priester betet nach der Gabenbereitung vor dem Gabengebet, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Das sagt nicht der Priester, der sozusagen auch als einer der Christen seinen Teil beiträgt, sondern das ist eigentlich das, was Jesus uns sagt. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Jesus bringt ein vollkommenes Opfer dar, ihr dürft es mitmachen. Kommt, macht es mit und machen wir ein Opfer, ein gemeinsames Opfer daraus, dass die Menschheit den Vater darbringt. Das bedeutet, das Kreuz ist Opfer Christi. Christus ist gestorben am Kreuz, bis zum Ende gegangen. Er ist begraben worden, nachgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Christus ist wirklich gestorben. Auch das ist etwas, was immer wieder in Frage gestellt war. Ja, oder scheinbar und vielleicht nicht wirklich und so weiter. Das ist etwas, was die Kirche ganz vehement betont. Christus ist wirklich gestorben. Aber das ewige Wort, 2. Korinther, der Sohn, war weiterhin mit der menschlichen Seele verbunden, untrennbar verbunden. Und deswegen kann man sagen, dass der Sohn Gottes wirklich in die Hölle hinabgestiegen ist. Hölle im wirklichen wahrsten Sinne des Wortes, nämlich an dem Ort, wo man getrennt ist von Gott. Deswegen ist er hinabgestiegen, um die Menschen, die dort sind, herauszuholen, mitzunehmen. Ja, die schönen Bilder, wo Christus sozusagen am Kasamstag hinuntersteigt und dann sieht man dort Abraham und dort Abraham und dort alle großen Gestalten und dann nimmt sich nichts hinein in den Himmel. Der dritte Tag ist auferstanden von den Toten. Und das ist wirklich ein geschichtliches Ereignis. Nicht nur symbolisch. Jetzt wieder, genau das vorgestellt worden, der Luke hat, ein Fußend auf dem Katechismus, eine Ausgabe, bitte hier nicht hochheben, für Jugendliche, danke sehr, sehr zu empfehlen, vielleicht auch für Erwachsene. Für Jugendliche, kann man Schönborn hat maßgeblich auch, glaube ich, also stelle ich überall vor, hat auch mitgewirkt, es hat noch eine Gruppe von sehr tollen Leuten gemacht, weil der Vater das Vorwort dazu geschrieben. Und wie das vorgestellt worden ist, in Wien war wieder ein sehr kluger Religionspädagoge, der gesagt hat, also, das kann man doch den Jugendlichen nicht so sagen, sondern historisierende Auslegung, als ob das Grab leer gewesen wäre. Nicht? Das ist aber eine ganz wesentliche Teil des Glaubens. Das leere Grab war Dreh- und Angelpunkt des Glaubens. Und der Kardinal hat selber gesagt, aus einem Gespräch mit einem jüdischen Gelehrten, den er gut kennt, der gesagt hat, die Juden hätten das sofort in die Luft zerrissen, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre. Das junge Christentum hätte keine Chance gehabt, auch nur irgendwie zu überleben, wenn dann der Leichnam nicht gewesen wäre. Und nach wie vor behaupten Leute, nein, das war symbolisch, die Auferstehung und Blödsinn natürlich. Der Auferstandene ist tatsächlich erschienen. Die Zeugen der Auferstehung, die ersten Zeugen der Auferstehung waren die Frauen, die zum Grab gekommen sind. Wieder mal. Die aber dann, und das ist sehr interessant, zu den Aposteln gelaufen sind, um ihnen das mitzuteilen und damit sie kommen. Johannes beschreibt das selber sehr schön, wie er und Petrus da zum Grab laufen. Johannes läuft schneller, war vorhin beim Grab, und das tut er. Er wartet beim Eingang, bis Petrus hinterher gestaufen kommt, und lässt ihn dann das Kasten hineingehen. Das ist ganz interessant, ja? Weil Petrus der erste Zeuge auferstehend ist, von Neubau ging. Also das war sehr bewusst schon sozusagen im Denken der jungen Kirche da. Die Apostel, die sich versammeln, ja, dorthin kommt Christus, um sich ihnen zu zeigen, der Auferstandene. Dem Apostelkollegium, das zur Verkündigung dieser Botschaft berufen ist. Die Emmaus-Jünger erleben wieder was, am gleichen Abend sozusagen, zur Auferstehung, die unterwegs sind, es ist Jesus bei ihnen, sie erkennen ihn nicht, das ist interessant, das hört öfter, dass der Auferstandene sofort erkannt wird, dazu später noch. Und was tut er mit ihnen? Er legt in die Schrift aus, alles, was die Propheten über ihn gesagt haben, sie sind schon ganz aufgeregt, das ist toll, der mit uns geht, der kennt sich so gut aus, sie brannt uns nicht das Herz, wenn sie nachher sagen, und dann kehren sie ein, sagen, geh doch nicht weiter, bleib bei uns, und er bricht mit ihnen das Brot, und in dem Moment sehen sie nicht mehr. Und sind auch nicht traurig darüber, sondern völlig erfüllt und wissen, er ist da. Das, was da beschrieben wird, ist nichts anderes, als was wir heute Jesus mit und uns haben können. Das Wort Gottes ist da, der Wort Gottes dient in der Heiligen Messe, wo es uns verkündet und ausgelegt wird. Und beim Brechen des Brotes ist Christus selbst da, auch wenn wir nicht mehr sehen. Das ist eine Wirklichkeit. Wir können dem Auferstandenen heute begegnen. Und der Thomas, der sogenannte Ungläubige, sehr ungerechterweise so benannt, finde ich, der hat einen unglaublichen Glauben gehabt, weil er dem anderen geglaubt hat, den Aposteln, zu denen er wieder dazugekommen ist. Und deswegen, weil er in die Kirche gekommen ist, sozusagen, und den Geist der Apostel, ist, komische Dinge erzählt haben über Jesus, das er lebt, deswegen konnte er ihm begegnen, persönlich begegnen. Also das sagt sehr viel auch darüber aus, was die Kirche ist, als Ort der Begegnung mit dem Auferstandenen. Der Auferstandene Christus ist nicht so wie jemand, den Jesus auferweckt hat, so wie der Lazarus, von dem wir jetzt letzten Sonntag gehört haben, der ins irdische Leben zurückgekommen ist, oder der Jüngling von Nain, oder die Tochter des Jairus, sondern der auferstandene Jesus ist in das ewige Leben auferstanden, aber noch sichtbar, damit die Menschen ihm begegnen können, für die Begegnung zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Das Sie können ihn berühren, er hat einen echten Leib, er ist mit ihnen. Um zu zeigen, dass es wirklich leiblich auferstanden ist. Er hat nach wie vor die Spuren des Leidens, aber verklärt, er leidet nicht mehr darunter. Aber die Spur des Leidens, die jetzt Zeichen der Liebe sind, für seine Liebe für uns, die bleiben hin. Ohne die Auferstehung wäre unser Glaube sinnlos. Dann wäre Jesus einer der Propheten gewesen, der interessante Dinge gesagt hätte, aber der abgeschaltet ist. Durch die Auferstehung ist das passiert, was unseren Glauben ausmacht, unsere Christzeit ausmacht, nämlich dass er nach aufgefahrenem Himmel und, wie es das Glaubensbekenntnis sagt, zur Rechten des Vaters sitzt, Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Christus ist nicht in ein von Menschen an der Richter des Heiligtums eingetreten, schreibt der Hebräerbrief, 9. Kapitel, sondern in den Himmel selbst. Das heißt, Jesus Christus ist auferstanden und im Himmel aufgefahren und ist jetzt in Gott, das ewige Wort, auch als Mensch. Das heißt, in Gott ist auch der Mensch Jesus Christus. Er hat die Menschheit vergöttlicht. Und das ist unser Zugang zu Gott. Wenn wir hoffen, in den Himmel zu kommen, dann kommen wir nicht in den Schlaraffenland oder etwas, wo wir in den Entfernung sieht Gott auf den goldenen Thron, sondern wir kommen als Menschen und haben den Zugang, den der Sohn hat, als Söhne und Töchter Gottes, dass wir teilnehmen am Leben des dreifaltigen Gottes selbst. Wie Jesus Christus. Nur durch ihn. Einen anderen Zugang zum dreifaltigen Gott gibt es für uns Menschen nicht. Für die junge Kirche, damit höre ich gleich auf, war das in dem klaren Gedanke, Christus ist aufgefahren im Himmel, er ist uns vorausgegangen zum Vater und er wird er bald kommen und uns nachholen. Ja? Jetzt erfüllt sich alles, wir sind in der Endzeit, also dauert noch 2 Monate oder vielleicht sogar 3, das ist ja. Dann kommt Christus, um sozusagen die Zeiten zu erfüllen. Und wir wissen, dass diese Naherwartung, wie man das nennt, nicht erfüllt worden ist, sondern dass Christus lebendig ist seit 2000 Jahren, heute in seiner Kirche, in den Sakramenten, dass die Kirche geprüft wird, nach wie vor durch alle Zeiten der Verfolgung ausgesetzt wird. Im 20. Jahrhundert hat es mehr Märtyrer gegeben als in allen Jahrhunderten davor zusammen. Und es geht auch im 21. Jahrhundert nicht anders weiter. Und auch wenn schon 2000 Jahre dauert, seien wir uns bewusst, wir leben in der Endzeit. Christus ist gekommen und wir leben in der Zeit und nur noch darauf warten, dass Christus ein für alle Mal wiederkommt, um sozusagen die Zeiten zur Erfüllung zu bringen. Und das ist eigentlich etwas, was uns keine Angst machen sollte, sondern was wir durchaus sehen dürfen. Nicht? Der Weltuntergang wird von Menschen ohne Glauben oft als zu furchtbar gesehen. In Wirklichkeit die Erfüllung dessen, dass alles sozusagen sich endgültig entscheidet. Dieses Osterfest werden wir wieder eine Entscheidung fällen, nämlich das, was wir in Osternacht machen, die Taufgelübde zu erneuern, ist das, was uns eigentlich vorbereiten soll auf dieses endgültige Kommen Jesu, dass wir sagen, ja, voll und ganz, wir widersagen den Bösen, allen den Verlockungen des Bösen und wir glauben an Gott. Wir bekennen uns ganz zu ihm, wir wollen nichts anderes als ihn allein.